Bertrand Russell, der Vorzeigeatheist im 20. Jahrhundert, hat viele interessante Aussagen getätigt, darunter auch folgende. Zitat: Die meisten Christen würden lieber sterben als denken. Zitat Ende. Das ist eine ganz interessante Aussage, die wir im Folgenden analysieren wollen. Und als erste Erwiderung würde ich sagen auf Russell, ja, es mag dumme Christen geben, aber das Christentum als Ganzes ist ganz sicher nicht dumm. Der christliche Glaube war von Beginn an kein blinder Glaube, sondern ein begründeter Glaube. Der christliche Glaube ist eine rationale Weltanschauung, die den höchsten intellektuellen Ansprüchen genügt. Ich wiederhole, der christliche Glaube ist eine rationale Weltanschauung, die den höchsten Ansprüchen intellektuell genügt. Glaube steht im Gegensatz zu Sehen, das schon, aber doch nicht im Gegensatz zu Wissen. Im Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 1 heißt es, Glaube ist eine feste Zuversicht dessen, was man nicht sieht. Aber hier heißt es nicht, was man nicht weiß. Wie definieren wir Wissen? Eine ganz wichtige Frage. Hier ist ein Versuch, eine Begriffsdefinition. Wissen bedeutet, die Realität so darstellen, wie sie ist, anhand angemessener Gründe. Wenn wir das schaffen, die Realität so darzustellen, wie sie ist, das ist die Ontologie, und zwar anhand angemessener Gründe, das betrifft die Epistemologie, dann haben wir Wissen. C.S. Lewis hat es noch einmal kompakter definiert. Er definiert Wissen als rationale Einsicht in die Realität. Als rationale Einsicht in die Realität. Und die Gottesthematik, die Frage nach der Existenz Gottes, war von jeher eine philosophische Frage und keine theologische. Die großen Philosophen durch die Geistesgeschichte hinweg haben sich philosophisch, argumentativ mit der Frage nach der Existenz Gottes auseinandergesetzt. Und ich bin der Überzeugung, dass wir heute auch wieder dahin kommen sollten, dass wir sagen, nicht ich glaube, dass Gott existiert, sondern ich weiß, dass Gott existiert. Woher kann ich das wissen? Anhand rationaler Argumente und Gründe, die für die These, Gott existiert, kraftvoll sprechen. Und wenn ich rational objektive Gründe und Argumente anführen kann, wenn ich also meinen Anspruch ausreichend begründen kann, dann kann ich von Wissen sprechen und dann kann ich auch davon sprechen, zu wissen, dass Gott existiert. Und für jeglichen Wissensanspruch, gerade auch im öffentlichen Raum, auch im Hinblick auf Gott, benötigen wir einen metaphysischen Realismus. Einen metaphysischen Realismus. Das ist die Theorie, die besagt, dass es eine externe Realität außerhalb und unabhängig von unserem Bewusstsein gibt. Wir brauchen also einen metaphysischen Realismus, wenn wir Wissen erlangen wollen. Diese wichtigen Aspekte habe ich auch in einem anderen Vortrag, der hier auf Glauben denken zu finden ist, weiter entfaltet, nämlich die Abschaffung des Menschen, C.S. Lewis als Prophet unserer Zeit. Ihr findet den Link in der Videobeschreibung. Und nun können wir epistemischen Zugang zu dieser Realität haben. Nicht uneingeschränkten, aber wir haben Zugang. Und wir alle haben ein Recht auf eine eigene Meinung, aber wir haben sicherlich nicht das Recht auf eigene Fakten. Und aus diesem Umstand, aus diesem metaphysischen Realismus folgt nun eine Korrespondenztheorie der Wahrheit. Unsere Aussagen müssen mit der Realität korrespondieren, übereinstimmen, damit wir wahrheitsmäßige Aussagen tätigen können. Und in einer realistischen Erkenntnistheorie kommt also immer schon ein ethisches Element mit hinein. Wir bestätigen nämlich mit unserem Urteil, dass die Dinge so sind, wie wir sie vorgefunden haben. Das ist ein Akt des Gehorsams oder der Treue gegenüber dem Erkannten. Und deshalb gibt es auch Sünden des Intellekts. Wenn wir eine Antwort wollen und daher andere ganz bewusst ausblenden. Metaphysischer Realismus und eine Korrespondenztheorie der Wahrheit sind nicht auf Christen beschränkt, sondern betreffen alle Menschen, unabhängig von deren Weltanschauung. Philosophen, die die Korrespondenztheorie vertreten haben, waren in der Antike zum Beispiel Platon und Aristoteles, im Mittelalter Augustinus, Anselm von Canterbury oder Thomas von Aquin. In der Moderne René Descartes, John Locke, David Hume, Leibniz oder aber auch Bertrand Russell, den wir eingangs schon erwähnt haben. In der Gegenwart haben wir John Searle, William Alston oder Thomas Nagel, die diese Theorie vertreten. Eine Tragik in den liberaltheologischen Entwicklungen, die wir speziell seit dem 19. Jahrhundert haben, ist in meinen Augen die Abwendung, die liberaltheologische Abwendung von der Metaphysik und eine Hinwendung zu Fragen der Erfahrung oder der Ethik. Eine fatale Konsequenz dieser Abwendung von der Metaphysik ist, denke ich, die Konsequenz, dass wir somit keinerlei Wissens- oder Wahrheitsansprüche mehr postulieren können. Und Wolfhard Pannenberg hat hier von dieser Tragik gesprochen, dass sich die Theologie von der Wahrheitsfrage abgekoppelt hat. Warum ist das tragisch? Weil das Ergebnis, wenn wir hier so vorgehen, in einer Privatreligion besteht. Denn wenn wir uns von der Wahrheitsfrage distanzieren und davon dispensieren, dann bedeutet das, dass wir im öffentlichen Raum keine Sprache mehr haben, dass wir keine Stimme mehr haben, die hier für einen Wahrheitsanspruch und für einen Wissensanspruch eintritt. Religion wird dann rein subjektiv eine Art Hobby wie Briefmarken sammeln. Und wir müssen uns nur mal ansehen im öffentlichen Diskurs, wen fragen wir in den öffentlichen Debatten, in den wichtigen Debatten, die unsere Gesellschaft definieren? Wir fragen in der Regel Politiker, Naturwissenschaftler, Physiker, Nationalökonomen, vielleicht auch noch Philosophen. Aber wir fragen in der Regel keine Theologen. Warum? Erstere haben Wissen. Aber bei Religion, bei der Theologie, findet keinerlei Wissensanspruch mehr statt. Was ist Religion stattdessen? Subjektive Empfindung. Wir haben die religiösen Wahrheitsansprüche über Bord geworfen, sozusagen, und die Religion rein auf das Innerliche, auf das Subjektive zurückgefahren. Und mit diesem Weg nach innen haben wir natürlich auch im öffentlichen Feld draußen nichts mehr zu sagen. Und somit ist dieser Wissensverlust gerade in der Religion und gerade in der Theologie eine, denke ich, äußerst bedenkliche Entwicklung, die wir in unserem theologischen Nachdenken wieder überwinden müssen. Wir müssen zurück zu einem robusten Wissensbegriff, gerade auch in religiösen und theologischen Fragen. Und dazu brauchen wir die Philosophie. Die kulturelle Meinung mittlerweile lautet also, Religion hat keinen Wahrheitsanspruch, sondern ist Privatsache. Dietrich Bonhoeffer in seinen Briefen aus dem Gefängnis hat das wie folgt beschrieben. Zitat: Die Verdrängung Gottes aus der Welt, aus der Öffentlichkeit, der menschlichen Existenz führt zu dem Versuch, ihn wenigstens in dem Bereich des persönlichen, innerlichen, privaten noch festzuhalten. Zitat Ende. Die subjektive Innerlichkeit somit als letztes Ghetto, wo Gott noch sein darf. Aber auch nur oftmals, wenn uns gerade danach ist, wenn ich die Neigung dazu habe. Nun haben wir verschiedene Möglichkeiten als Christen und als kirchliche Gemeinschaften darauf zu reagieren. Eine Option, die ich für unerlässlich halte, ist, wir müssen in unseren christlichen Gemeinschaften die Apologetik wieder ganz neu gewinnen und wertschätzen und ganz aktiv implementieren in unseren Alltag. Als Personen, aber als auch im Personenverbund in unseren kirchlichen Gemeinschaften. Wir haben also eine Notwendigkeit für qualitative Apologetik in den Gemeinden und in den kirchlichen Kreisen. Und es gibt ganz wichtige Gründe, warum wir die Apologetik heute ganz neu wieder brauchen. Das hat zum einen mit persönlichem Wachstum zu tun. Die Apologetik stärkt uns in unserer persönlichen Glaubensbeziehung zu Gott. Sie festigt uns, gerade auch in Zeiten emotionaler Krisen oder in Zeiten von Glaubenskrisen. Die Apologetik sorgt aber auch für kraftvolle Mission. Starke Argumente und rationale Gründe sorgen für Überzeugung und können somit Ungläubige zur Wahrheit in Christus führen. Und drittens müssen wir feststellen, hat die Apologetik eine ganz klar kulturelle Dimension und eine kulturelle Aufgabe. Bei der Apologetik geht es um mehr als nur um Einzelevangelisation. Es geht um unsere gesamte Denkkultur. Es geht um ein Klima, in dem das Christentum eine ernsthafte intellektuelle Option in der öffentlichen Wahrnehmung bleibt. Wir können das sehr schön veranschaulichen, diese kulturelle Bedeutung der Apologetik, wenn wir uns den Chroniken von Narnia zuwenden. C.S. Lewis hat ja hier so viel Philosophisches und Theologisches in diese Fantasy-Romane hineingepackt, in diese Märchen. Und in einem Band, dem sechsten Band, The Silver Chair, der silberne Sessel, ist ein Ereignis, das die kulturelle Bedeutung der Apologetik ganz stark darstellt. Die Kinder sind am Ende des Buches unter der Erde unterwegs, um Prinz Rilian zu befreien. Die zwei Kinder werden begleitet, die zwei Helden, von einer interessanten Figur namens Puddleglum. Im Deutschen wird er mit Trauerpfützler übersetzt. Und Puddleglum und die Kinder dringen nun in das Reich der bösen Hexe vor, um den Prinzen dort zu befreien. Sie gelangen in das innerste Gemach der Hexe und finden den Prinzen, werden aber dann von der Hexe überrascht. Und was macht nun die Hexe? Sie verwickelt die Kinder und Puddleglum in eine Diskussion. Und auf die guten Gründe, die die Kinder präsentieren, wie reagiert die Hexe? Sie setzt ein grünes Gift frei, einen grünen Giftdampf, der sich langsam im Raum ausbreitet. Und die Kinder atmen das ein und Puddleglum und werden zunehmend in ihrem Nachdenken und in ihrer rationalen Kapazität gelähmt. Sie werden langsam und schwerfällig und sind immer weniger in der Lage, der Hexe rational etwas entgegenzusetzen. Ich sage euch nun nicht, wie die Geschichte weiter ausgeht. Das sollt ihr selber lesen. Es ist ein packendes Buch, wie alle anderen Bände von Narnia auch. Um was geht es nun in dieser Geschichte? Was ist sozusagen die Moral, die wir für unseren gegenwärtigen Punkt, für das Thema hier herausziehen können? Wir alle bewegen uns in einer Kultur und sind unterwegs in einer Kultur, die unser Denken und unsere Perspektiven oftmals unbewusst beeinflusst. Und nun leben wir natürlich in einer zunehmend pluralistischen, manche sagen auch im Westen gerade säkularen Kultur. Und diese Kultur beeinflusst uns in unserem Denken. Und wie das grüne Gift der Hexe, das freigesetzt wird, um bewusst die rationale Strahlkraft der Kinder und von Paddelglamm zu lähmen, so auch müssen wir aufpassen, dass die philosophischen Vorannahmen, die wir in unserer heutigen modernen oder auch postmodernen Kultur als selbstverständlich hinnehmen, dass diese uns nicht unbewusst lähmen in unserer Fähigkeit, ganzheitlich christlich zu denken. Und die Apologetik hilft uns hier nun dabei, auch Philosophie und Religionsphilosophie helfen uns dabei, diese Vorannahmen, diese kulturellen, zu durchleuchten, zu analysieren und somit klarer und rationaler und wohlbegründeter Christusnachfolge im Hier und Heute zu leben. Und C.S. Lewis bringt diesen Punkt auch an anderer Stelle in seiner gewaltigen Predigt Das Gewicht der Herrlichkeit, The Weight of Glory. Und dort schreibt er, Sie und ich brauchen den stärksten Zauberspruch, um uns aus der bösen Verzauberung der Weltlichkeit zu wecken, die seit fast 100 Jahren auf uns liegt. Fast alle unsere modernen Philosophien wurden dazu ersonnen, uns zu überzeugen, dass das Wohl des Menschen auf dieser Erde zu finden sei. Lewis spricht ja also von einer säkularen Verzauberung, die gebrochen werden muss. Und in der Silberne Sessel stellt er das literarisch eindrucksvoll anhand der Hexe und dem grünen Gift, das freigesetzt wird, stellt er das dar. Und nun ist es der kulturelle Auftrag der Christenheit, dem Wort Gottes, der guten Nachricht, dem Evangelium, den Boden zu bereiten. Gresham Machen hat in seinem Essay Christianity and Culture aus dem Jahre 1913 das ebenfalls betont. False ideas are the greatest obstacles to the reception of the gospel, schreibt Machen. Falsche Ideen, falsche Gedankengebäude sind das größte Hindernis in Bezug auf das Empfangen des Evangeliums. Wir sind oftmals in solch falschen Denkkategorien und Denkmustern, die uns auch oft von der Kultur oder von den darin vorherrschenden Philosophien vorgegeben werden. Wir sind oftmals so darin verankert und verfangen, dass wir es nicht mehr schaffen, klar christlich analytisch zu denken. Und deshalb müssen wir diesen Bann brechen. Und C.S. Lewis betont das genauso wie Gresham Machen in diesem Essay. Und es ist die große Tragik, denke ich, in vielen Gemeinden und auch Familien, christlichen Familien, dass wir einen großen Glaubensabfall unter unseren Jugendlichen haben. Sobald sie dann in die Teenagerjahre oder an eine Universität oder Hochschule kommen. William Lane Craig, der große Philosoph und Theologe, einer der fähigsten Apologeten unserer Zeit, spricht immer wieder davon, dass er in großen amerikanischen Gemeinden spricht und dann nach seinem Talk, nach der Predigt, nach dem Vortrag kommen Eltern zu ihm und sagen, oh Dr. Craig, wären Sie nur um einige Jahre früher gekommen. Wir hatten Kinder mit uns, unsere Kinder damals, die hatten Fragen, die hatten harte Fragen zum christlichen Glauben, die hatten Einwände. Mittlerweile sind sie an einer Universität oder einer Hochschule und sind vom Glauben abgefallen. Sie wollen mit dem christlichen Glauben nichts mehr zu tun haben. Warum? Weil die Gemeinde nicht in der Lage war, tiefe, wohlbegründete, scharfe Antworten auf komplexe Fragen und Einwände zu geben. Und das ist dramatisch und tragisch. Und das sollten wir verhindern und wir sollten hier entgegenwirken. Und das spricht auch ganz klar für die Notwendigkeit einer Kinderapologetik. Was meine ich mit Kinderapologetik? Es ist ganz einfach die Notwendigkeit, unserem Nachwuchs von klein auf starke rationale Gründe und Indizien für die Wahrheit des christlichen Glaubens an die Hand zu geben. Ich gebe chronologisch drei Beispiele von großen Denkern. Das erste Beispiel finden wir in Sprüche, Kapitel 22, Vers 6 im Alten Testament. König Salomo im 10. Jahrhundert vor Christus schreibt, erziehe den Knaben seinem Weg gemäß, er wird nicht davon weichen, auch wenn er älter wird. Dann springen wir ein paar Jahrhunderte nach vorne und gehen zu Aristoteles, einem brillanten Denker. Im 4. Jahrhundert vor Christus, er schreibt in seiner nikomachischen Ethik, die Eigenschaften entstehen aus den entsprechenden Tätigkeiten. Darum muss man die Tätigkeiten in bestimmter Weise formen. Es kommt also nicht wenig darauf an, ob man gleich von Jugend auf an dies oder jenes gewöhnt wird. Es kommt viel darauf an, ja sogar alles. So Aristoteles. Ich bringe noch ein drittes Beispiel. William Wilberforce. Vielleicht haben Sie von William Wilberforce schon gehört. Er ist der vielleicht eindrucksvollste Sozialreformer der Neuzeit. Vielleicht habt ihr den Film Amazing Grace gesehen. Ein eindrucksvolles Filmdokument zum Leben und Wirken von William Wilberforce und von seinem Kampf gegen die Sklaverei in England. Wenige wissen, dass Wilberforce auch Buchautor war. Und neben dem Kampf gegen die Sklaverei, neben der Sklavenbefreiung, war ihm ein zweites zentrales Anliegen die Reform der englischen Gesellschaft im christlichen Geiste. Und dazu hat er ein Buch verfasst. Im Englischen trägt es den Titel Real Christianity. Es hat einen längeren Titel. Ich habe es auf Englisch gelesen und ich habe tatsächlich eine deutsche Übersetzung gefunden aus dem Jahre 1807. Und der Titel ist so wunderbar eloquent, dass ich ihn euch jetzt vorlese. Der Titel der deutschen Übersetzung von William Wilberforce's Real Christianity lautet Praktische Ansicht des herrschenden Religionssystems vorgeblicher Christen in den höheren und mittleren Ständen verglichen mit dem wahren Christentum. Das waren noch Buchtitel. Da es unwahrscheinlich ist, dass ihr das Buch auf Deutsch lesen werdet, lese ich das wichtige Zitat nun in der ganzen Länge vor, auf das die Gedanken Wilberforces uns nun selbst zu denken geben. Zitat: In einem Zeitalter, in welchem es eingestanden und darüber geklagt wird, dass der Unglaube immer mehr überhand nehme, bemerken wir da bei den christlichen Eltern irgendeine Sorge, ihre Kinder in den Grundsätzen des Glaubens, den sie bekennen, zu unterrichten und sie mit Beweisen zur Verteidigung desselben bekannt zu machen? Die Eltern würden sich schämen, wenn sie ihr Kind bei seinem Eintritt in die Welt in irgendeinem Zweig der Kenntnisse oder der Geschicklichkeiten, die zu seinem Lebensberuf gehören, vernachlässigt glauben müssten. Und demzufolge wird es in dieser Hinsicht mit dem erforderlichen Fleiße ausgebildet. Aber in Ansehung der Religion ist es dem Kind überlassen, die Religion so gut zu erlernen, als es kann. Der Unterricht in derselben macht keinen Teil seiner Erziehung aus. Und seine Anhänglichkeit an dasselbe, wenn von einer solchen überhaupt die Rede sein kann, ist zu oft nicht die Frucht eigener Prüfung und Überzeugung, sondern bloß die Folge eines frühen und grundlosen Vorurteils. Das Kind ist in einem christlichen Lande geboren, folglich ist es ein Christ. Sein Vater war Mitglied der englischen Kirche, darum ist das Kind das auch. Wenn so die Religion unter uns von dem Vater auf den Sohn fortgeerbt wird, so kann es uns nicht wundern, wenn wir sehen, wie junge Männer von Gefühl und Geist an der Wahrheit des Systems, in welchem sie auferzogen wurden, zweifeln und so schnell bereit sind, einen Posten aufzugeben, den sie zu verteidigen nicht gelernt haben. Mit dem Christentum hauptsächlich nur in den Schwierigkeiten, die es enthält, und in den Ungereimtheiten, die ihm fälschlich Schuld gegeben werden, bekannt, geraten die jungen Männer vielleicht in die Gesellschaft von Ungläubigen, wo sie von findischen Einwürfen und freigeisterischen Spitzfindigkeiten erschüttert werden. Welche, wenn ihre religiöse Überzeugung auf vernünftige Beweise gegründet gewesen wäre, wie ein leichtes Lüftchen an ihnen vorübergegangen sein würden. Möchten wir uns doch vorsehen, ehe es zu spät ist. Zitat Ende. Was für ein gewaltiges, langes Zitat von William Wilberforce, wo er leidenschaftlich dafür plädiert, dass die Jugend und die Kinder nicht nur lernen, was sie glauben, also eine Glaubensbeschreibung geben können, sondern dass sie vielmehr lernen, warum sie glauben, ihren Glauben also begründen können. König Salomo, Aristoteles und William Wilberforce. Drei kraftvolle Stimmen, die für eine Kinderapologetik ins Feld geführt werden können. Obwohl es natürlich Aristoteles und Salomo um die grundsätzliche Kindererziehung ging. Das sei hinzugefügt. Aber wir alle erkennen die Bedeutsamkeit, um die es mir hier geht. Nun ist es ganz wichtig festzuhalten, Apologetik bedeutet nicht, dass wir keinen Zweifel mehr haben. Apologetik bedeutet vielmehr, der Zweifel wird bei den Hörnern gepackt. Wir schauen dem Zweifel ins Auge, und zwar rational ins Auge, und wir setzen uns damit tiefgehend auseinander. Nun hört man unter Christen oft die Meinung, nun, unser pluralistisches Zeitalter hat die Apologetik unnötig gemacht. In der Postmoderne sollten wir nicht mehr auf die Wahrheit pochen. Es reicht, unsere Story zu erzählen. Es reicht doch, sich ganz einfach auf unsere eigenen Erfahrungen zu berufen. Ich könnte hier nicht stärker widersprechen bzw. anderer Meinung sein. Gerade die Pluralität an Meinungen, die wir heute im öffentlichen Raum vorfinden, gerade diese machen die Apologetik, also ein begründetes Urteil, notwendig. Der große Schweizer Theologe Adolf Schlatter hat darauf schon im Jahre 1912 hingewiesen. 1912, das ist das Jahr, als die Titanic untergegangen ist. Ja, so lange ist das schon her. Was schreibt Schlatter? Die Mehrheit von Deutungen, die sich uns anbieten, nötigt uns aber nicht zur Skepsis und beweist nicht, dass wir die Urteilsbildung unterlassen sollten, sondern wir sind durch sie vollends zum Erwerb eines begründeten Urteils berufen. Schlatter sagt also, gerade weil es zunehmend pluralistischer wird, umso dringender brauchen wir die Apologetik, brauchen wir gute Gründe, die für die Wahrheit der christlichen Weltanschauung sprechen. Auch Wolfhard Pannenberg hat in seinem zweiten Band seiner systematischen Theologie darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, die Theologie mit der Wahrheitsfrage wieder in Verbindung zu bringen. Er schreibt, ganz einfach, Zitat, in der Theologie zählen nur Argumente. Der Theologie geht es um die Wahrheit der christlichen Lehre. Zitat Ende. Auch für C.S. Lewis zählt allein die Begründbarkeit einer Überzeugung. Lewis betont ausdrücklich, er erwarte von niemandem, das Christentum anzuerkennen, wenn ihn der gewissenhafte Gebrauch seiner Vernunft zu dem Ergebnis führe, dass die gewichtigsten Beweisgründe gegen seine Wahrheit sprechen. Lewis betont also, wir müssen uns von der Wahrheit des Christentums überzeugen lassen. Und das können wir nur, wenn wir starke Gründe anbieten, die für den Wahrheitsanspruch des christlichen Glaubens sprechen. Schlatter, Pannenberg, Lewis. Drei wichtige, beispielhafte Stimmen für die Bedeutung von Gründen für die Wahrheit des christlichen Glaubens. Aber nun hören wir sofort einen möglichen Einwand, einen weiteren. Nun ja, so könnte dieser mögliche Einwand lauten. Alles schön und gut, aber wo finden wir in der Bibel denn solch einen rationalen Ansatz? Als Christen wollen wir doch biblisch unterwegs sein. Und wo finden wir nun all das Philosophische und den Wahrheitsanspruch und das Rationale? Wo finden wir denn das in der Schrift? Das ist eine berechtigte, wichtige Frage. Und dieser Frage wenden wir uns nun kurz zu. Schrift und Tradition als Mandatsgeber für die Apologetik. Wenden wir uns zuerst und wiederum äußerst exemplarisch nur, ich wähle nur ein paar Stellen, um das zu verdeutlichen. Wenden wir uns zuerst der Schrift zu, genauer Jesus und den Aposteln. Beispielhaft Lukas Evangelium Kapitel 10, Vers 27. Dort spricht Jesus zum Gesetzesgelehrten: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Der Kontext hier ist dann, wer ist mein Nächster? Und es folgt das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Aber die Schlüsselaussage, um die es mir hier nun geht, ist, wir sollen Gott lieben mit ganzer Kraft und mit ganzem Verstand. Was ist der griechische Begriff, den wir hier finden? Er lautet Dianoia. Dianoia. Das ist eine Zusammensetzung aus Dia, durch oder gründlich, und Nous. Und was bedeutet Nous? Geist, Vernunft, Verstand oder Intellekt. Also wir sollen Gott lieben durch unseren ganzen Intellekt hindurch, möglichst gründlich mit unserer Vernunft, mit unserer Verstandeskapazität. Nun heißt es im selben Vers auch mit ganzem Herzen, im Griechischen Kardias. Was ist die Entsprechung im Hebräischen? Diese mag uns nun überraschen. Hebräisch haben wir für Herz den Begriff Lev oder Leb oder Lebab. Wir haben mehrere Verwendungen für Lev im Alten Testament. Am häufigsten wird Lev gleichgesetzt mit, die Antwort ist richtig, mit Intellekt. Im Alten Testament haben wir den Begriff für Herz die meiste Zeit als Gleichsetzung für Intellekt. Und das Herz bezeichnet zumeist die intellektuelle Funktion des Wissens, des Erkennens. Zum Beispiel in 5. Mose Kapitel 8, Vers 5. Im Alten Testament sind Männer des Herzens nicht emotionale Männer, sondern weise Männer. Zum Beispiel Hiob, Kapitel 34, die Verse 10 und 34. Hier haben wir es mit Männern mit Verstand zu tun. Und im Hebräischen haben wir hier Lebab, Herz. Und Gleiches gilt für das Neue Testament, griechisch dann Kardia. Beispielhaft Matthäus 9, Vers 4, Markus 2, Vers 6, Römer 1, 21, 2. Korinther 4, Vers 6 oder Epheser 1, Vers 18 zum Selbstnachlesen. Wie kommt es also, dass wir heute das Herz zuerst mit Emotion gleichsetzen und nicht mehr mit Intellekt? Nun, geistesgeschichtlich können wir diese Entwicklung zurück in die Epoche der Romantik verfolgen. Hier wurde das Herz zunehmend emotiv verstanden. Die Romantik war eine Gegenbewegung, eine kulturelle Gegenbewegung zur Aufklärung. Und was zunehmend als trockene intellektuelle Denkarbeit wahrgenommen wurde, hier haben wir nun eine emotionale Gegenbewegung in der Romantik. Und hier wurde nun das Herz im Kontrast zum Kopf zunehmend emotiv gedeutet. Dieser Begriff der Herzensreligion, der wurde dann auch aufgenommen durch den deutschen Pietismus. Und hier haben wir auch die Wurzel für die amerikanischen Erweckungsbewegungen im 19. Jahrhundert. Wir können nun auch auf diese Entwicklung nicht weiter eingehen. Sie sind jetzt auch für unser heutiges Thema nicht essentiell. Uns geht es einfach darum, nun, dass biblisch gesehen das Herz ein Symbol für die personale Ganzheit des Menschen ist. Wenn konkret für einen Teilbereich verwendet, also wenn Herz konkret für einen Teilbereich, zum Beispiel Wille, Gefühl oder Intellekt, verwendet wird, dann so am häufigsten nicht für das Gefühl, sondern für den Intellekt. Was ist Salomos großes Verlangen? Ein hörendes, weises, verständiges Herz. Erster Könige, Kapitel 3, die Verse 9 und 12. Und auch Dietrich Bonhoeffer hat im Gefängnis das ganz klar erkannt. Er schreibt, das Herz im biblischen Sinne ist nicht das Innerliche, sondern der ganze Mensch, wie er vor Gott ist. Und dementsprechend ist auch Jesus von Nazareth der Mann mit dem maximalen Herzen. Jesus ist der weiseste, klügste Mensch, der je gelebt hat. Er ist klüger als Platon, Aristoteles, Stephen Hawking zusammengenommen. Und dementsprechend argumentierte Jesus in den Evangelien. Er belegte seine Ansprüche, er antwortete auf Fragen und widerlegte Einwände. Und zwar knifflige, harte Einwände, die ihn von der intellektuellen Top-Elite seiner Zeit, den Pharisäern und den Sadduzäern, regelmäßig gestellt wurden. Und immer wieder, wenn wir die Dialoge Jesu in den Evangelien lesen, sehen wir, wie er sich mit Meisterhaftigkeit intellektuell nicht nur aus der Affäre zieht, sondern in diesen Diskussionen mit der intellektuellen Elite seiner Zeit mit wehenden Fahnen regelmäßig den Sieg davonträgt. Vergleich dazu nur einmal Markus 2, die Verse 23 und 27. Johannes Kapitel 3 und 5, Matthäus 11, Verse 1 bis 6, Lukas 7, die Verse 36 bis 50, Matthäus 13, Vers 52 oder Matthäus 21, Vers 23 bis Kapitel 22, Vers 46. Das sind alles Stellen, wo wir Jesus als Top-Intellektuellen am Werke sehen. Soweit zu Jesus von Nazareth. Wir bleiben in der Schrift und wenden uns nun den Aposteln zu. Römerbrief, Kapitel 12, Vers 2. Hier schreibt der Apostel Paulus, werdet verwandelt durch die Erneuerung eurer Emotionen. Nein, Moment mal. Was schreibt er da? Durch die Erneuerung eures Sinnes. Was haben wir im Griechischen? Nous, Intellekt, Geist, Verstand. Paulus ermahnt uns, werdet erneuert, werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Intellekts, eures rationalen Geistes. Und wir könnten nun zum Beispiel das Buch der Apostelgeschichte durchgehen und uns all die Stellen ansehen, in denen die Apostel rational argumentieren und objektive Gründe und Argumente für den Wahrheitsanspruch ihrer Überzeugungen anführen. Wir haben nicht die Zeit, denn es gibt eine ganze Menge Stellen dazu. Die Schriftlage ist eindeutig. Wie sieht es nun mit der Tradition aus? Der Kirchengeschichte. Natürlich gibt es hier immer wieder Ausfälle, die hat es immer gegeben. Aber wenn wir uns die Glanzlichter ansehen, dann gibt es hier eine ganze Menge. Ich beschränke mich wiederum auf ein paar Beispiele. Wir wenden uns der Tradition zu, die Glaubenshelden der Kirchengeschichte. Historisch ist die Allianz mit der Vernunft fest verankert. Ich habe vorhin schon gesagt, der christliche Glaube war von Beginn an kein blinder Glaube, sondern ein rational wohlbegründeter Glaube. Wenden wir uns dem 2. Jahrhundert zu, so sehen wir dort Justin den Märtyrer. In seiner Apologia Prima, in seiner ersten Verteidigungsschrift an den römischen Kaiser Antonius Pius. Was schreibt Justin im Jahre 155 nach Christus? Zitat, dass die wahrhaft Frommen und Weisen nur die Wahrheit ehren und lieben und dass sie es ablehnen, hergebrachten Anschauungen, wenn diese falsch sind, zu folgen, gebietet die Vernunft. Denn nicht, um mit dieser Schrift euch zu schmeicheln oder zu Gefallen zu reden, sind wir gekommen, sondern um zu fordern, dass ihr aufgrund sorgfältiger und verständiger Untersuchung das Urteil fällt, unbeirrt durch vorgefasste Meinung oder durch die Rücksicht auf abergläubische Menschen und ohne in unvernünftiger Leidenschaft und nach alteingewurzeltem Vorurteil gegen euch selbst das Urteil zu sprechen. Zitat Ende. Wie erstaunlich! Ein intelligenter, christlicher Leiter der sich nicht auf den Glauben, auch nicht auf die Erfahrung, auch nicht auf die Emotion, sondern auf was beruft? Auf die Vernunft. Wir springen weiter zu Gregor von Nyssa ins 4. Jahrhundert. Von ihm stammt das wunderbare Zitat: Wer die Vernunft nicht achte, könne eigentlich kein Christ sein. Wow! Anselm von Canterbury im 11. Jahrhundert. Seine eindrucksvolle Gottesdefinition. Was ist Gott nach Anselm von Canterbury? Gott ist dasjenige, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. John Wycliffe, der englische Vorreformator im 14. Jahrhundert. Der oberste Philosoph, ja die Weisheit selbst, ist Christus, unser Gott. Und schließlich noch Johannes Kepler im 16. bzw. 17. Jahrhundert. Kepler erachtete sein fortwährendes Studium als Christenpflicht. Die göttlichen Ideen würden in der natürlichen Welt sichtbar, Römer Kapitel 1. Der von Gott geschaffene Geist habe die fromme Aufgabe, diese Ideen zu entdecken und zu preisen. So Johannes Kepler. Und schließlich noch William Lane Craig aus unserer Zeit. Zitat: Wir brauchen Pastoren, die apologetisches Training erhalten haben und intellektuell mit unserer Kultur auf der Höhe sind, um die Herde mitten unter Wölfen zu schützen. Wir brauchen Pastoren, die etwas davon verstehen, was aktuell in den Naturwissenschaften abläuft. Gleiches gilt für Philosophie und Bibelkritik. Wenn Pastoren in diesen Bereichen nicht ihre Hausaufgaben machen, dann wird ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung von ihrem Dienst unberührt bleiben. Darunter die intelligentesten und einflussreichsten der Gesellschaft, wie zum Beispiel Ärzte, Lehrer, Journalisten, Anwälte, Geschäftsleute und so weiter. Zitat Ende. Der christliche Glaube war stets ein wohlbegründeter Glaube, ein rational wohlbegründeter Glaube, der intellektuell den höchsten Ansprüchen genügt hat. Und wenn ihr nochmal etwas tiefer gehen wollt in Bezug auf diese Verbindung zwischen Glaube und Vernunft, Fides et Ratio, dann darf ich auf meinen Vortrag Ziel und Methode der liberalen Theologie verweisen. Der ist auch bei Glauben, Denken zu finden. Ab der Minute 26:44 gebe ich kurz eine Viertelstunde lang einen Exkurs zu dieser kraftvollen Beziehung zwischen Glaube und Vernunft. Insofern ein Verweis, falls ihr hier noch einen Schritt weitergehen wollt, ihr findet den Link in der Videobeschreibung. Wir haben uns angesehen, was die Schrift zur Bedeutung der Vernunft und des rationalen Nachdenkens sagt. Wir haben uns kurz angesehen, was die Tradition, die Kirchengeschichte uns hier wahlweise, auszugsweise zu bieten hat. Und das führt uns nun von der Schrift und der Tradition hin zu unserer Gegenwart. Wie sieht es bei uns im Hier und Jetzt aus? Sind wir eine lernende Christusgemeinschaft? Sind wir lernende Nachfolger Jesu? Das ist die herausfordernde Frage, die sich für dich und für mich stellt. Schauen wir uns in einem letzten Schritt noch den Begriff Jünger etwas genauer an. Was bedeutet Jünger? Was bedeutet Jüngerschaft? Im Althochdeutschen haben wir den Begriff Jungiro. Und das bedeutet Lehrling, Schüler. Das ist ein substantivierter Komparativ zu jung. Ein Jüngerer wird also nachgezogen. Ein Lernender wird nachgezogen. Im Lateinischen haben wir discere, was lernen bedeutet. Da haben wir dann auch discipulus, der Lernende. Hier haben wir dann die Wortwurzel im Englischen für den Begriff disciple, ein Jünger, kommt vom Lateinischen discipulus. Und im Altenglischen haben wir hier noch zusätzlich die Verbindung zu discipline, zu Disziplin. Auch im Griechischen, was haben wir im Griechischen? Mathetes, der Schüler, Student, der Lernende. Von Mathetoio, lernen, unter Instruktion sein. Und schließlich im Hebräischen Talmid vom Verb Lamad lernen. Also auch hier haben wir im Hebräischen diese ganz starke Denktradition in der Jüngerschaft verankert. Und was bedeutet das zur Zeit Jesu in den alten Sprachen und zum Großteil der Kirchengeschichte? Verstand man Nachfolge, Jüngerschaft als kontinuierliches, ständiges, dauerhaftes Lernen und formiert werden. Ein geprägt werden des Schülers durch den Lehrer. Wie eine Münze geprägt wird von dem Bildnis, was der Münze aufgedrückt, eingraviert wird. Und in diesem Sinne sollten wir Jesus nachfolgen als Lernende, als Menschen, die von ihm geprägt werden. Und zwar ganzheitlich, auch, vor allem auch in Bezug auf den Verstand und auf unser tiefes Nachdenken über die Realität, die Wirklichkeit, über den christlichen Glauben. Und somit die Frage für uns heute. Sind wir eine lernende Gemeinschaft? Sind wir Jünger im wahrsten Sinne des Wortes? Bin ich ein Lernender, der seinem Herrn und Meister auch in dieser Hinsicht nachfolgt? Das ist die Herausforderung für uns heute. Bertrand Russell wurde eingangs dahingehend zitiert, sein Eindruck, die meisten Christen würden lieber sterben, als denken. Und hier können wir Russell nun antworten, das ist nicht wahre Christusnachfolge, wenn er diesen Eindruck hat. Wilberforce, Real Christianity, wahres Christentum, bedeutet verstandesmäßig bestmögliche Nachfolge Jesu von Nazareth. Wir folgen dem klügsten Menschen, der je gelebt hat. Auch dem liebsten, heiligsten Menschen, der je gelebt hat. Ja, aber wir müssen diese Dimension des Denkens wieder ganz neu für uns im Hier und Heute gewinnen, damit wir von der Privatreligion wegkommen, hin zu einem neuen, erneuerten Wissensanspruch und hin zu einer erneuerten Stimme, kraftvollen Stimme im öffentlichen Raum, wo wir überzeugend argumentieren können. Mein Gebet und meine Hoffnung ist, dass wir durch diesen Beitrag und durch die Einblicke, die wir nun hier in die Schrift und in die Tradition bekommen haben, neu inspiriert werden, hier vielleicht zu korrigieren, wo Korrektur notwendig ist, und unserem Herrn und Meister ganz neu leidenschaftlich mit all unserer ganzen Ratio zu folgen. Dabei wünsche ich euch Gottes Segen. Dankeschön.